Johannes 13, Vers 35, 34 und 35. Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch geliebt habe, damit auch ihr einander lieb habt. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Guten Morgen, liebe Geschwister. Ich hoffe, es geht euch gut. Ich hoffe, ihr habt den Wahnsinn der letzten Woche gut überstanden. Meine Güte, was war hier los? Was war dieses Gebäude voll? Unglaublich. Mein Sohn hat mich irgendwie in der Menge gefunden. Das konnte ich gar nicht nachvollziehen. Es war großartig. Ich hoffe, viele von euch haben teilgenommen an der EBS und haben sich inspirieren lassen. Ich hoffe, ihr seid inspiriert. Ich hoffe, ihr seid inspiriert von diesem Gottesdienst. Und ich hoffe, die Übersetzung hat gut geklappt für die, die kein Englisch verstehen. Wie war's? Hat es geklappt mit der Übersetzungs-App? Ging so? Also zumindest keine Klagen. Wenn ihr euch wundert, warum ich hier schon wieder stehe, ich bin heute eingesprungen. Ich hoffe, ihr findet es trotzdem inspirierend. Ich möchte heute mit euch über ganz besondere Familienerlebnisse sprechen. Was meine ich damit? Zurück zu Johannes 13, Vers 34, 35. In Vers 35 heißt es, daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Hattest du auch diesen Moment, in dem du die Liebe zwischen den Geschwistern zum ersten Mal gesehen hast und wo es dich gepackt hat und du verstanden hast, wow, hier ist mehr als nur Menschen kommen zusammen? Ich kann mich noch erinnern, wie Christoph Hartkopf mir erzählt hat, wie er diesen Moment hatte. Christoph ist, ich weiß es nicht, vor 12, 14 Jahren hier weggezogen, ist jetzt in München. Als ich frisch getauft war, da hat er mir diese Geschichte erzählt. Das hat mich sehr inspiriert und deshalb möchte ich sie einfach mal erzählen. Als er noch in der Bibel studiert hat, das heißt noch gar nicht getauft war, hat ihn eine Familie zum Essen eingeladen, hier aus dieser Gemeinde. Hat gesagt, komm, wir laden dich mal zum Essen ein, wir wollen dich mal kennenlernen. Dann ist er da hingegangen, das war eine Familie mit Kindern und er hat gesehen, wie die miteinander umgehen. Und er hat mir so erzählt, nach dem Essen habe ich mich ins Auto gesetzt. Er hatte schon ein eigenes Auto als Student, habe ich sehr bewundert damals. Er hat gesagt, und ich habe vor Freude aufs Lenkrad gehauen. Ich habe gesagt, wow, sowas will ich auch haben, sowas will ich auch haben. Das war sein Familienmoment, wo er zum ersten Mal gesehen hat, was für eine Liebe es untereinander gibt im Reich Gottes. Wenn ich zurückdenke an meinen Moment, dann, das war kein Moment, sondern das war eher so das Gefühl, was wir hatten, wenn wir zusammen waren. Ich kann mich erinnern, wie wir zu 20, 30 auf Kissen lagen in der, ich glaube, das war die Genterstraße. Irgendjemand hat eine Predigt gemacht oder hat eine Bibeldiskussion geleitet. Wir lagen auf den Kissen und ich lag mit meinem Kopf auf die Brust von Helge gebettet. Frei nach Johannes 13, Vers 23. Es war aber einer unter seinen Jüngern, der zu Tisch lag an der Brust Jesu. Den hatte Jesus lieb. Und wer mich kennt, weiß, ich bin überhaupt nicht jemand, der irgendwie gerne Körperkontakt mag eigentlich. Wenn mich meine Schwester oder meine Mutter umarmen, dann bin ich immer so, hallo, ich freue mich auch, ja, wieder zurück zu sein. Also das heißt, für mich war das revolutionär sowas. Sowas kannte ich nicht. Und das Komische war, es hat sich ganz normal angefühlt. Es war überhaupt nicht komisch, sich zu umarmen in der Gemeinschaft, sich aneinander anzulehnen. Das hat sich ganz normal angefühlt. Etwas, was ich nicht kannte. Die geschwisterlichen Beziehungen in der Gemeinde, die sind etwas ganz Besonderes. Und deshalb ist der Titel der Predigt heute geistliche Familie. Und ich möchte ganz am Anfang mir mal mit euch anschauen, wie haben denn die ersten Christen so ihre geistliche Familie gelebt. Was hat es so ausgemacht? Also habe ich mich hingesetzt, ich habe mir das Buch über die ersten Christen, was ich habe, wo so ein bisschen der Lebensstil beschrieben ist, das habe ich mir geholt und habe einfach mal darin geblättert und habe geguckt, was finde ich denn da so. Und so, das heißt, wir reden jetzt nicht von den ersten Christen, die wir im Neuen Testament sehen, sondern das sind jetzt Beispiele, die von den Kirchenvätern in ihren Briefen erzählt werden. Das heißt, das waren so die ersten, das zweite Jahrhundert nach Christus zum Beispiel, also direkt die Zeit nach den Aposteln, aus denen diese Briefe sind. Was hat geistliche Familie für diese Geschwister bedeutet? Im Neuen Testament heißt es ja über die erste Gemeinde, jetzt sind wir noch im Neuen Testament, alle aber, die gläubig geworden waren, waren beieinander und hatten alle Dinge gemeinsam. Das ist Apostelgeschichte 2, Vers 44. Und es scheint auch so geblieben zu sein. Wir sehen, dass sowohl kirchliche Schreiber als auch heidnische Schreiber, sage ich einfach mal, also Leute, nicht Schreiber, die nicht aus der Gemeinde selber kommen, darüber sprechen, dass die Christen genauso wie die Juden und die Heiden auch jeden Sonntag Opfer bringen. Das aber, was sie unterscheidet von den anderen, ist, dass sie es nicht verbrennen für irgendwelche Götter, sondern dass sie es untereinander verteilen an die Bedürftigen, je nachdem, wie sie es brauchen. Es war üblich, dass wenn die Geschwister zusammengekommen sind, so wie wir jetzt, dass sie nicht nur Geld mitgebracht haben, um es zu spenden, sondern dass sie auch Sachen mitgebracht haben, um sie untereinander zu verteilen. Und wenn es besondere Anlässe gab, wurden unglaubliche Mengen Geld gespendet. Zum Beispiel hat die Gemeinde in Karthago im Jahr 253 die Gemeinde in Rom um finanzielle Hilfe gebeten, weil es ihnen finanziell richtig schlecht ging. Und dann wird überliefert, dass die Gemeinde in Rom 100.000 Sesterzen gesammelt hat. Ich habe mal geguckt, was das ungefähr ist. Das ist das 280-fache, da fällt sogar das Mikrofon vor Schreck um. Das ist das 280-fache Jahresgehalt von einem Handwerker. So, was ist das heutzutage? Ich weiß nicht genau, was ein Handwerker verdient. Aber das ist 10 Millionen Euro oder mehr, wenn du es umrechnest für heute. Das hat die Gemeinde in Rom gesammelt, um die Gemeinde in Karthago zu unterstützen. Und wir sehen auch, dass die Sammlungen immer komplett freiwillig waren. Erst im 3. Jahrhundert nach Christus haben nicht die Geschwister angefangen, Regeln einzuführen, wie beispielsweise, orientiert euch am Zehnt der Bibel. Warum? Weil die Gemeinden so groß und so unpersönlich geworden sind, ab dem 3. Jahrhundert, dass die Spendenbereitschaft nachgelassen hat. Das heißt, vorher war das überhaupt kein Thema. Was mich besonders inspiriert hat aber, ist nicht, wie toll viel die Leute gegeben haben, sondern was mich besonders inspiriert hat, war, dass in gleich fünf verschiedenen Büchern der Kirchenväter beschrieben wird, dass nicht nur die Reichen gegeben haben, sondern dass auch die Armen gegeben haben. Und da wird beschrieben, dass einige arme Geschwister gefastet haben, um dann das, was sie erfastet haben, zur Versammlung mitzunehmen und dort zu verteilen, weil sie auch den Bedürftigen etwas geben wollten. Was für ein Herz. Was für ein Herz. In der Apostelgeschichte 2, Vers 42 heißt es auch, sie blieben beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und im Gebet. Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Wenn ich diese Stelle höre, dann denke ich immer an Urlaub. Mann, wie toll muss das gewesen sein. Die Apostel sind im Tempel und jeden Morgen stehe ich auf, ich bin begeistert, ich gehe an den Tempel, dann sitze ich da auf den Stufen und lausche den ganzen Tag einem Petrus zu. Ich kann mir nichts Schöneres vorstellen. Vielleicht war das auch so, dass sie tatsächlich ihre Arbeit vernachlässigt haben, die ersten Jünger, einfach alles links liegen haben lassen und dahin gegangen sind, um die Apostel zu hören. Aber wir haben die ersten Christen im 2. Jahrhundert das praktisch gelebt, weil die mussten sich ja auch ernähren. Es gab schon sehr früh die Tradition, dass man sich am Sonntag trifft. Sonntag, der Tag der Auferstehung. Aber Sonntag war ja kein arbeitsfreier Tag. Sonntag war ja der erste Tag der Woche. Und ich weiß gar nicht, ob im Römischen Reich unterschieden wurde zwischen erster Tag, zweiter Tag. Ich glaube, die haben jeden Tag gearbeitet. Tatsächlich war also der Sonntag ein Arbeitstag. Arbeit begann mit Sonnenaufgang Und die haben mit Sicherheit mehr als nur 8 Stunden gearbeitet. Wie konnten sich also die ersten Christen treffen? Und es gibt mehrere Quellen, die berichten, dass sie sich tatsächlich nachts getroffen haben. Und zwar in der Nacht vom Samstag auf Sonntag. Und zwar entweder um Mitternacht oder sehr, sehr früh am Morgen, damit sie dann beim Sonnenaufgang ihrer Arbeit nachgehen konnten. Stellt euch das mal vor. Jetzt habe ich mal geguckt, wann ist denn der Sonnenaufgang am 1. Juli in Rom? Das ist 4.45 Uhr. Am 24.12., das ist ein bisschen entspannter, da ist der Sonnenaufgang um 8.27 Uhr in Rom. Aber trotzdem, ganz ehrlich, um 8.27 Uhr will ich nicht schon einen Gottesdienst hinter mir haben. Da will ich erst mal aufstehen. Erinnert ihr euch an den Jüngling, der eingeschlafen ist, als Petrus gepredigt hat und der dann vom Fenster runtergefallen ist? Ich glaube, ich verstehe jetzt, wie sowas passieren kann. Paulus war das, glaube ich, nicht Petrus, der da gepredigt hat. Also ich habe jetzt sehr viel mehr Verständnis dafür, dass er bei einer Predigt von Paulus einschläft, als gestern. Es gab am Anfang noch keine Kirchen. Trotzdem hat man sich mehrmals in der Woche getroffen, um gemeinsam das Abendmahl zu feiern. Und das heißt, man hat sich in den Häusern getroffen. Wer also ein Haus hatte, hat dann einfach Geschwister zu sich nach Hause eingeladen, hat gesagt, kommt zu mir, kommt und feiert mit mir das Abendmahl bei mir zu Hause. Und es ist beschrieben, dass es also eine Kultur des Einladens gab, dass sie die Häuser hatten, Geschwister eingeladen haben, bevorzugt die Armen, heißt es da. Finde ich sehr inspirierend. Dann habe ich noch was gelesen über die Versorgung der Witwen und der Waisen bei den ersten Christen, was mich sehr inspiriert hat. Und es zeigt, wie radikal die ersten Christen die Versorgung der Witwen und der Waisen als eine von Gott empfohlene Aufgabe gesehen haben. Das heißt, in einem Buch zur christlichen Gemeindelehre aus dem Jahr 280 nach Christus, wenn sich herausstellt, dass einer der Christen, ob Junge oder Mädchen, weise ist, sollte einer der Brüder, der keine Kinder hat, den Jungen als Sohn annehmen. Und wenn einer einen Sohn hat, soll er das Mädchen annehmen und es diesem, wenn die Zeit gekommen ist, zur Frau geben, um sein Werk im Dienste Gottes zu krönen. Also sich um die Witwen, also oder in dem Fall um die Waisen zu kümmern, das wurde wirklich als göttliche Aufforderung verstanden, nicht als etwas, gebt Geld, seid nett zu denen, die weniger haben als ihr. Es ist Unterschied, ob du spendenbereit bist, wenn du jemanden in Not siehst, oder ob du sagst, ich öffne mein Haus, ich nehme dich auf, ich nehme dich an als meinen eigenen Sohn. Ich werde meinen Sohn dir zum Ehemann geben, weil ich weiß, dass du nie in deinem Leben eine Aussteuer bezahlen werden kannst und dass du es sehr schwer haben wirst, einen Ehemann zu finden, so wie die Gesellschaft ist. Wenn wir uns mal anschauen, wie es den Waisen damals gegangen ist in dieser Zeit, dann sehen wir, dann lesen wir, dass ein Waise im Römischen Reich eigentlich nur 3 Perspektiven hatte. Verhungern, Sklaverei oder Prostitution. Und gerade deshalb haben sich die Christen damals so sehr von der Gesellschaft abgehoben, weil sie eben nicht nur Geld gegeben haben und gespendet haben, was andere auch gemacht haben, nein, sondern weil sie die, die bedürftig waren, die in Not waren, zu sich nach Hause aufgenommen haben, sogar ihre eigenen Söhne verheiratet haben. Wenn es Probleme mit dem Mikrofon gibt, dann sagt Bescheid, gib mir Feedback, dann können wir das tauschen. Ich habe alles klar. Okay. So, ich weiß nicht, wie es euch mit solchen Beispielen geht, aber also mich persönlich fordern sie einerseits heraus, mich selber zu hinterfragen, aber vor allen Dingen inspiriert es mich total, sowas zu sehen, mir vorzustellen, also einfach zu sehen, wie es Menschen gibt, die so bereit sind zu geben, so bereit sind zu teilen, weil sie inspiriert sind durch Gott. Das Thema der Predigt, zu dem Thema hat mich übrigens Nick inspiriert heute. Und zwar, Donnerstag war Gemeinderat und es ging darum, kurzfristig einen Prediger für heute zu finden. Und ich habe so in die Runde gefragt, okay, vielleicht kann ich das machen, aber was seht ihr denn als Bedürfnis in der Gemeinde? Und Nick, der gerade hospitiert im Gemeinderat und sich das mal anschaut, hat gesagt, ich glaube, wir könnten als Gemeinde mehr zusammenrücken. Ich fühle doch eine recht starke Distanz zwischen jungen Geschwistern und zwischen älteren Geschwistern. Ich glaube, es kennt sich noch nicht mal jeder bei Namen. Und ich wollte jetzt an der Stelle sagen, alles was jetzt kommt, ja, Nick ist schuld. Aber ihr habt es ja schon gehört in der Begrüßung und im Abendmahl, auch da ging es um Familie. Das heißt, Nick ist nicht schuld, der Heilige Geist ist schuld. Und Julia, wenn du gefragt hast, was ist das Thema des Gottesdienstes und von Aaron gehört hast, naja, mach halt ein Abendmahl, der Heilige Geist sorgt schon, dass das Thema passt. Ist es tatsächlich so, dass es einen unsichtbaren Graben gibt bei uns in der Gemeinde zwischen Jung und Alt? Das wäre sehr schade. Im 1. Korinther 1, Vers 10 heißt es ja, ich ermahne euch aber, liebe Brüder, im Namen unseres Herrn Jesus Christus, dass ihr alle mit einer Stimme redet und lasst keine Spaltung unter euch sein, sondern haltet einander fest in einem Sinn und in einer Meinung. Ich habe jetzt nicht den Eindruck, dass es eine Spaltung gibt bei uns, ein Alt gegen Jung. Im Gegenteil, ich habe den Eindruck, man schätzt sich sehr. Aber falls wir uns entfremdet voneinander fühlen, dann läuft was nicht richtig. Und wenn auch nur ein kleiner Riss durch die Gemeinde geht, dann wird Satan an der Stelle versuchen, den Hebel anzusetzen, um wirklich eine Spaltung herbeizuführen. In seiner schwersten Stunde, als es Jesus emotional am schlechtesten ging, in seiner ganzen Zeit, die er auf der Erde verbracht hat, und er hat auch schon viel gelitten, als er mit sich gerungen hat, und als er mit Gott gerungen hat, kurz vor seinem Tod, als er Blut geschwitzt hat im Garten Gethsemane, da hat er das Folgende gebetet. Johannes 17, Vers 20 und 21. Ich bitte aber nicht allein für Sie, die Jünger, sondern auch für die, die durch Ihr Wort an mich glauben werden, das sind wir, dass sie alle eins seien, wie du, Vater, in mir bist und ich in dir, so sollen auch sie in uns sein, auf dass die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Und deshalb, Einheit in der Gemeinde ist nicht etwas, was nice to have ist, also was irgendwie etwas Optionales, etwas ganz Nettes, wäre doch schön. Nein, Einheit in der Gemeinde ist wirklich die Voraussetzung dafür, dass wir als Leib Christi auf dieser Welt harmonisieren können zusammen. Das ist etwas, für was es sich lohnt zu kämpfen. Das ist etwas, für was Jesus gekämpft hat im Gebet. Und jetzt machen wir die Probe aufs Exempel. Wir schauen, ob es sich wirklich so verhält mit dem Graben. Ich möchte mal alle, die 30 oder jünger sind, bitten, die Hand zu heben. Erstmal, ich freue mich total, dass es so viele gibt. Okay. Du bist nicht 30 oder jünger. Ich habe dich gesehen. Okay, ja, ich sehe einen Graben. Das ist hier in der Mitte, diese Linie. 8. 8 war für mich die Grenze. Ich habe gesagt, wenn 8 hier rechts sitzen, die 30 oder jünger sind, dann müsst ihr das jetzt nicht machen, was jetzt kommt. Es waren 6. Ich sehe einen Graben, es ist der Mittelgang. Diesen gilt es heute zu überwinden. Lasst uns gleich praktisch werden, Nägel mit Köpfen machen. Ich möchte ungefähr jeden zweiten von der linken Seite und jeden zweiten von der rechten Seite bitte aufzustehen und die Position zu wechseln. Aber wartet kurz, hört noch zu Ende zu. Es geht darum, dass ihr nach dem Gottesdienst denjenigen, der neben euch sitzt, mal ein bisschen kennenlernt, einfach mal fragt, hey, wer bist du so? Vielleicht euch ein bisschen austauscht. Und die Herausforderung für die, die sitzen bleiben, ist, und ich weiß, das wird euch noch schwerer fallen, als jetzt den Platz zu wechseln, einfach nächsten Sonntag auf die andere Seite zu wechseln. Und so gewohnte Muster zu durchbrechen. Tut mir leid, da müsst ihr jetzt durch. Es geht los. Ich bitte jeden zweiten links und jeden zweiten rechts ungefähr Pi mal Daumen aufzustehen und die Seite zu wechseln. So. Lernt euch nachher kennen und jetzt noch nicht. Der erste, der übrigens aufgestanden ist und von den Jungen zu den Alten gewechselt ist, war Mathis. Mathis, du bist ein bisschen älter, als du denkst. Egal. Wie können die Generationen zusammenwirken? Wie können wir die Grenzen zwischen den Generationen überwinden? Ich glaube, einen Weg haben wir gerade gelebt. Das ist nämlich aufeinander zugehen. Und ganz nebenbei hat Nick ein, zwei Beispiele genannt, die ich jetzt mal lobend erwähnen möchte. Nämlich zum Beispiel Matthias Düppengießer. Wer Matthias kennt, weiß, Matthias ist jetzt nicht unbedingt jemand, der völlig extrovertiert ist. Der sagt, hey, ich muss mir an einem Dienstagabend noch eine Campusandacht gönnen, weil da sind 80 Leute und das brauche ich einfach. Sondern er weiß, der kann auch mal die Stille genießen, die er für sich hat. Aber er ist einfach jemand, der sehr neugierig ist und der auf andere Menschen, auf junge Menschen zugeht und wissen will, wer seid ihr, wie geht es euch? Und Nick hat gesagt, er ist wirklich jemand, der Brücken baut. Das finde ich toll. Masoud ist jemand, der Brücken baut. Ich habe gehört, Masoud hat schon wieder Studenten zu sich nach Hause eingeladen, um sie dort zu verköstigen, einfach um die Brücke zwischen alt und jung zu überbrücken. Das finde ich toll. Das sind Beispiele bei uns in der Gemeinde. Aber auch bei den Studenten gibt es viele Vorbilder. Und ich glaube, einen Weg, wie ihr jetzt schon ganz massiv Brücken baut, ist durch euren Dienst, wie ihr der Gemeinde dient. Es gibt ja quasi keinen Dienst, wo nicht die Hälfte der Leute, die dienen, Studenten sind. Wenn ich daran denke, bei mir zu Hause, wenn ich einen Babysitter brauche, ja, wie selbstlos dann Geschwister, Studenten kommen, nicht nur Studenten übrigens, ja. Ich möchte trotzdem jetzt mal zwei lobend erwähnen, die einfach kommen, auf meine Kinder aufpassen und die ich auch dann nicht nur, die mir nicht nur dienen, sondern die mir durch diese Art und Weise des Dienstes auch ans Herz gewachsen sind. Ach, ich fühle mich jetzt schon schlecht, dass ich da zwei heraushebe, weil es so viele gibt. Aber zum Beispiel Julia Ratien, ja, die ihr heute gesehen habt, die einfach in ihrem Abendkleid kommt, weil sie sagt, hey, wir hatten Abi-Verleihung, aber jetzt komme ich und bin da für deine Kinder. Und ich denke so, wow, krass, Julia, die Feier mit deinen Freunden. Und sie sagt so, nee, ich habe mich entschlossen, ich möchte jetzt hier sein bei dir und ich möchte auf deine Kinder aufpassen. Das ist unglaublich. Oder Valerie zum Beispiel, mit der ich einfach so eine Herzensverbindung aufgebaut habe. Und wir kennen uns durch ihren Dienst einfach, wie sie mir und meinen Kindern gedient hat. Und ich könnte die Reihe noch weiterführen. Es gibt da so viele, die mir und die meiner Familie auf diese Art und Weise dienen. Und ich muss sagen, also das ist auf jeden Fall eine Art und Weise, wie ihr jungen Brücken baut zu uns alten Säcken. Und ich danke euch dafür. Ich fühle mich, es ist inspirierend, in einer Gemeinde zu sein, wo die Jugend so dient. Das inspiriert mich. Aber wie wir alten Säcke die Jungen auch inspirieren können, zeigt eigentlich das Beispiel von Christoph Hartkopf, was ich am Anfang erwähnt habe. Ich erinnere mich, als ich noch jung war, ja, ich wurde auch eingeladen von Familien als Student, die haben gesagt, hey, wir möchten dich mal einladen, wir möchten dich mal kennenlernen, komm doch zum Abendessen zu uns vorbei. Und das hat mich immer so inspiriert und in meinem Glauben gestärkt. Und das ist etwas, was wir machen können, wie wir auch die junge Generation inspirieren können und ermutigen können und stärken können. Epheser 4, Vers 3. Und seid darauf bedacht, zu wahren die Einigkeit im Geist durch das Band des Friedens. Und an der Stelle möchte ich nochmal einen ganz anderen Aspekt der geistlichen Familie beleuchten oder darüber reden. Und das ist der Umgang mit den Kranken und Schwachen. Fühlst du dich schwach und krank? Geht es dir gesundheitlich nicht gut? Geht es dir psychisch nicht gut? Und ich glaube, es sind mehr Geschwister hier unter uns, die sich in dieser Kategorie sehen, als wir vielleicht denken. Weil nicht immer sieht man es einer Person an. Manche chronische Schmerzen sieht man nicht äußerlich. Und wenn du dich krank fühlst und wenn du dich schwach fühlst, dann hoffe ich, ich kann dich ein bisschen ermutigen mit den Worten von Paulus, die er sagt im 1. Korinther 12, Vers 22. Sondern gerade die Glieder des Leibes, die schwächer zu sein scheinen, sind notwendig. Paulus hat eine sehr klare Sicht darauf. Auch wenn du dich schwach und krank fühlst und wenn du den Eindruck hast, du hast nichts zu geben. Die Gemeinde Gottes ist nicht nur für dich gebaut. Die Gemeinde Gottes ist auf dir aufgebaut. Und vielleicht fragst du dich, okay, ich habe die Stelle auch schon gelesen. Warum soll ich so notwendig sein? Ich fühle mich nicht notwendig. Und ich glaube, dass Paulus ein paar Verse weiter eine Antwort auf diese Frage gibt. Im 1. Korinther 12, Vers 24 bis 26. Aber Gott hat den Leib zusammengefügt und dem geringeren Glied höhere Ehre gegeben, auf dass im Leib keine Spaltung sei, sondern die Glieder einträchtig füreinander sorgen. Und wenn ein Glied leidet, so leiden alle Glieder mit. Und wenn ein Glied geehrt wird, so freuen sich alle Glieder mit. Gottes Gedanken sind höher als die Gedanken von uns Menschen und auf jeden Fall höher als meine Gedanken. Und ich maße mir nicht an, dass ich alles, was die Bibel sagt, verstehe. Aber ganz offensichtlich seid ihr ein ganz wichtiger Baustein für die Einheit in der Gemeinde. Und ich glaube, wenn wir ein bisschen darüber nachdenken, was Gottes Wertebild ist, dann verstehen wir das besser. Im Lukas 5, Vers 31 sagt Jesus, die Gesunden bedürfen des Arztes nicht, sondern die Kranken. Und Jesus spricht hier im Kontext weniger über Krankheit als über demütige Sünder. Aber das genau ist Gottes Herz, was wir immer wieder sehen. Wir sehen es im Alten Testament. Wir sehen es im Neuen Testament durch die Bank weg. Gott lässt sich nicht von Stärke beeindrucken. Gott ist jemand, der Mitgefühl hat. Gott ist jemand, der mit den Schwachen mitleidet. Und Jesus ist nicht für die Starken auf dieser Welt gekommen. Jesus ist für die Schwachen auf dieser Welt gekommen. Die Gemeinde ist auch nicht für die Starken dieser Welt gegründet worden, sondern die Gemeinde ist für die Schwachen dieser Welt gegründet worden. Und damit natürlich für jeden einzelnen Menschen, ne? Will ich mal nur so nebenbei sagen. Wie sähe eine Gemeinde aus, in der nur die übrig bleiben, die sich stark fühlen? Wäre das noch eine Gemeinde, die als die Gemeinde von Jesus erkennbar wäre? Da habe ich sehr, sehr starke Zweifel. In Vers 26 heißt es, und wenn ein Glied leidet, so leiden alle Glieder mit. Und wenn ein Glied geehrt wird, so freuen sich alle Glieder mit. Es ist toll, wenn wir eine Gruppe in der Gemeinde haben, in der so richtig der Bär steppt. Ja, wo man den Eindruck hat, wow, da bewegt sich was. Hier sieht man wirklich Gottes Wirken. Das inspiriert uns und es soll uns inspirieren. Aber wenn ein Glied leidet, dann sollen wir alle mitleiden. Und das ist das, was verbindet, das ist das, was zusammenschweißt. Und wenn wir mitleiden mit jemandem, der leidet, das ist das, was wahre Freundschaft baut. Und deshalb an dieser Stelle auch der Aufruf an alle, die sich jetzt nicht in dieser Kategorie sehen. Leidet mit euren Brüdern und mit ihren Schwestern, mit euren Schwestern. Sie brauchen das. Sie brauchen das, dass ihr mit ihnen mitleidet. Und ganz ehrlich, ihr braucht das auch. Wie können wir uns als Gemeinde in der Tradition von Jesus sehen, wenn wir uns nicht in allererster Linie um unsere Kranken und unsere Schwachen kümmern? Was soll es dann sonst für eine Nachfolge sein? Und an der Stelle möchte ich noch eine Sache sagen. Wenn du dich krank und schwach fühlst, dann hab Gnade mit dir selber. Weil Gott hat auch Gnade mit dir selber. Vielleicht hast du früher Gott mit dem ganzen Einsatz deiner Kraft gedient. Du hast viel Zeit investiert. Und jetzt hast du so viel weniger Kraft. Du hast so viel weniger Zeit übrig. Und ich kenne einige Geschwister, die es schwerfällt, das zu schuldig fühlen, weil sie nicht mehr so wie früher sich einbringen können, in die Gemeinschaft zum Beispiel. Tue das nicht, fühle dich nicht schuldig, akzeptiere deine Grenzen. Gott ist nicht enttäuscht von dir. Und auch deine Geschwister sind nicht enttäuscht von dir. Du musst Gott nicht durch deine Kraft und durch deine Taten gefallen. Gefalle Gott durch dein Vertrauen, was du in ihn hast. Ich glaube, darüber freut er sich viel mehr. Vertraue in ihn, vertraue in seine Liebe für dich. Vertraue in seine Gnade und vertraue darauf, dass er auch, wenn du keine Kraft hast und wenn du dich schwach fühlst, mächtig durch dich wirken kann. Und dafür braucht er weder deine Kraft noch deine Tat. Dafür braucht er nur deinen Glauben. Und dann kann er durch dich und dann wird er durch dich mächtig wirken. Davon bin ich überzeugt. Und dann wird sich erfüllen, was Paulus sagt im 2. Korinther 12, Vers 9. Und er hat mir gesagt, lass dir an meiner Gnade genügen. Denn meine Kraft vollendet sich in der Schwachheit. Darum will ich mich am allermeisten rühmen meiner Schwachheit, auf dass die Kraft Christi in mir wohne. Ich möchte die Predigt zum Thema geistliche Familie schließen mit einer wunderbaren Bibelstelle dazu, aus 1. Johannes 4, Vers 11 und 12. Ihr Lieben, hat uns Gott so geliebt, so wollen wir uns auch untereinander lieben. Niemand hat Gott jemals gesehen. Wenn wir uns untereinander lieben, so bleibt Gott in uns. Und seine Liebe ist in uns vollkommen. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Barmherzigkeit und Gott allen Trostes. Amen.